können oder hören oder laufen und am Leben teilnehmen können. In den meisten Geschichten wollen die Kranken gesund werden. Und sie erwarten auch von Jesus, dass er das kann, dass er ihnen hilft. Aber hier, heute in dieser Geschichte, die wir eben gehört haben, da ist es anders. Jesus fragt den Mann, willst du gesund werden? Und der antwortet, ja nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Ja, Herr, das will ich, danach sehne ich mich schon. Darauf warte ich ja schon 38 Jahre lang, mach mich gesund. Nein, so reagiert der Kranke nicht. Er antwortet überhaupt nicht auf die Frage, willst du gesund werden? Sondern er heult Jesus die Ohren voll. Klagt ihm die schlimme Lage, hat scheinbar gar keine Erwartungen an Jesus, hat sich mit seiner Krankheit abgefunden. Lass uns diesen Menschen etwas genauer anschauen. Der Teich Bethesda war ein beliebter Treffpunkt der Jerusalemer, direkt vor den Toren der damaligen Stadt. Man muss sich den Teich wie ein großes Schwimmbad vorstellen. Ein großes Becken mit Hallen umgeben. Und in diesen Badehallen haben sich die frommen Juden nach Feierabend erholt. Das war die eine Seite von Bethesda. Ein antikes Hallenbad, das man heute noch besuchen kann. Zumindest die Grundmauern. Aber es gab noch eine andere Seite, eine weniger schöne. Getrennt durch eine dicke Mauer in einer Nebenhalle, in die kein frommer Jude seinen Fuß hineingesetzt hätte, weil er sonst unrein wird und nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen kann. Also getrennt in einer Nebenhalle, in einem abgeschlossenen Bereich, da war das Elend der Stadt. Es war die Halle der Krüppel, der Gelähmten, der Kranken. Und dort lagen sie auf ihren Matten und haben gewartet. Was sollten sie auch tun? Sie waren ja zu nichts mehr zu gebrauchen. Und auch nicht gerne gesehen. Also lagen sie da und haben gehofft. Gehofft, dass sich irgendwann einmal das Wasser bewegt. Denn so hat man sich erzählt, wenn sich das Wasser im Becken bewegt, dann gehen davon heilende Kräfte aus. Allerdings nicht für alle. Nur der Erste, der nach dem Wellenschlag ins Wasser steigt, wird gesund. Und so hat man sich schon manche wunderhafte Geschichte erzählt. Hier war ein Ort, an dem Wunderheilungen geschehen, so wie wir es heute vielleicht in ähnlicher Form etwa von dem Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich kennen. Ob wirklich alle an das Wunder geglaubt haben, weiß ich nicht. Aber in der Not klammert man sich ja an jeden Strohhalm. Und wenn die Ärzte einem sagen, tut mir leid, wir können nichts mehr für Sie tun, sind austherapiert, dann probiert man eben alles, was vielleicht doch noch helfen kann. Und darum hat man den Ort auch Bethesda genannt. Haus des Erbarmens, Bethesda oder Haus der Gnade. Warum sollte also die Geschichte mit dem bewegten Wasser nicht wahr sein? So hat wahrscheinlich auch der Mann gedacht, der seit 38 Jahren an einer Krankheit litt und dem niemand helfen konnte. Was für eine Krankheit das war, das wird nicht erzählt, aber die Länge der Krankheit, die spricht Bände. 38 Jahre. Bei der damaligen Lebenserwartung war der Mann weit über die Mitte des Lebens hinaus schon bereits im Herbst des Lebens angekommen. 38 Jahre zwischen Bangen, Hoffen und Enttäuschung. Ich stelle mir vor, was er schon alles ausprobiert hat, aber nichts hat geholfen. Und auch hier am Teich Bethesda hatte noch keine Hilfe erfahren. Immer war ein anderer schneller im Wasser. Auch unter Krüppeln herrscht Ellenbogenmentalität, Egoismus statt Solidarität. Immer kam er im Leben zu kurz. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das war für ihn kein flotter Spruch, sondern schmerzvolle Wirklichkeit. Er gehörte zu den Verlierern im Rennen um das Leben. Die anderen waren eben schneller, besser, hatten Hilfe. Aber er hatte niemand. Kam immer zu kurz. Und sein ganzer Lebenssinn lässt sich vielleicht auf den Nenner bringen, einmal der Erste sein. Einmal ganz vorne sein. Eines Tages steht Jesus vor ihm. Er erkundigt sich nach ihm. Nach ihm, den sonst alle übersehen, nach ihm, dem ewigen Verlierer. Jesus hat ihn da liegen sehen und hat gesehen, wie der Mann leidet. Aber nicht nur das hat Jesus gesehen, er hat auch die Enttäuschung gesehen. Die Hoffnungslosigkeit, die Klagen im Leben dieses Mannes. Und er wendet sich ihm zu und fragt, willst du gesund werden? Das ist ja eigentlich schon eine seltsame Frage an einen Kranken. Warum sonst wäre der Mann hier im Haus des Erbarmens, wenn er nicht gesund werden wollte? Oder hat Jesus tiefer gesehen? Hat er vielleicht gesehen, dass ein Mensch trotz vieler Klagen und trotz mancher Beschwerden in seinem Unterbewusstsein vielleicht gar nicht gesund werden will, weil er sich in seiner Krankheit eingerichtet hat? Denn so eine Krankheit, die kann ja auch ein Schutz sein, hinter den ich mich zurückziehe vor den Forderungen des Lebens. Ach, das kann ich nicht tun, ich bin ja krank. Ach, du musst dich um mich kümmern, du musst mehr Rücksicht auf mich nehmen, denn ich bin ja krank. Nicht selten flüchten Menschen in ihre Krankheit und holen sich da die Aufmerksamkeit und die Zuwendung, die sie vielleicht sonst gar nicht bekommen. Ich sage es mal etwas provozierend, krank sein kann auch Vorteile haben. Und das gilt übrigens nicht nur für körperliche Gebrechen, sondern das gilt auch im Blick auf seelische Verletzungen. Auch da kann ich mich einrichten und Verletzungen aus der Vergangenheit als Rechtfertigung zum Beispiel für meine Unversöhnlichkeit nehmen oder für meine schlechte Stimmung vor mir hertragen. Weil damals du das und das gesagt hast, deswegen. In der Frage Jesu, willst du gesund werden, liegt aber zugleich auch eine Verheißung. Wenn du gesund werden willst, wenn du heil werden willst, ich kann dir helfen. Und so wird diese Frage, wie ich finde, ein Aufruf zum Glauben an Jesus. Vertrau dich mir an in deiner Hilflosigkeit oder dir kann geholfen werden. Statt jetzt freudig und erwartungsvoll zu antworten, ja Herr, genau das will ich, mach mich gesund, erzählt der Kranke seine Leidensgeschichte. Und viel schwerer als die Krankheit wiegt für ihn die seelische Not. Ich habe niemanden. Ich habe keinen, der mir hilft. Niemand, der sich um mich kümmert. Keiner, der an mich denkt. Ich bin ganz allein. Ich bin verlassen. Alle haben mich vergessen. Und vielleicht kennt ihr ja solche Sätze. Zur Krankheit kommt immer auch die Erfahrung des Alleingelassenseins. Fast immer. Des Vergessenseins. Je länger eine Krankheit dauert. Des Übersehenswerdens. Des nicht mehr Gebrauchtwerdens. Und das ist im wahrsten Sinne eine verrückte Geschichte oder das Verrückte an dieser Geschichte. Da steht Jesus vor dem Kranken und Jesus hat schon viele geheilt. Jesus kann helfen und er fragt, willst du gesund werden? Und der Kranke kreist nur um sich selbst, um seine Krankengeschichte, kann nur in seinen Möglichkeiten denken, dass er nichts aber auch gar nichts mehr von Jesus erwartet, dass Jesus die Situation verändern könnte. Der Kranke lebt in einem ganz kleinen Horizont. Die Ärzte können mir nicht helfen. Ich habe niemanden, der mich zum Wasser bringt. Gibt keine Hoffnung mehr für mich. Das ist alles, was er sieht. Von der Krankheit gezeichnet, von den Menschen enttäuscht und als Verlierer gebrandmarkt, hat sich dieser Mann zurückgezogen in seine kleine Welt. Und sich aufgegeben. Und in dieses fortlaufende Kreisen um sich selbst spricht Jesus den entscheidenden Satz. Steh auf. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Ganz wenige Worte nur, aber sie haben große Folgen. Denn diese Worte haben könnte sagen, aus dem Kranken einen neuen Menschen gemacht. Im letzten Drittel seines Lebens. Im Haus des Erbarmens hat der Mann von Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen. Und Jesus entlässt ihn mit den Worten, geh hin. Und das meint, zeig dich, verkündige, was Gott an dir getan hat. Und er wird es dann auch tun. In den folgenden Versen ist davon erzählt. Und wenn andere fragen, was ist denn mit dir passiert? Dann erzähl ihnen davon. Dann gib Gott die Ehre. Und du wirst erfahren, dass du einen neuen Sinn in deinem Leben findest. Ich möchte zum Schluss das nochmal auf den Punkt bringen. Besser gesagt, ein Doppelpunkt. Das Erste, Jesus sieht mich und interessiert sich für mich. Wenn keiner mich sieht, Jesus übersieht mich nicht. Das ist die Botschaft dieser Geschichte. Und er sieht nicht nur das Äußere, er sieht auch das Herz. Sieht, wie es mir geht. Sieht, was ich auf dem Herzen habe und was mich bedrückt. Jesus kennt die Gedanken und die Gefühle. Nichts ist ihm verborgen. Und wenn ich den Eindruck habe, ich habe niemand, keiner merkt es, wie es tief in mir aussieht, da darf ich wissen, Jesus sieht es. Auch das, was kein Mensch sieht. Das Zweite, Jesus kann helfen. Es gibt für Jesus keine hoffnungslosen Fälle. Wir können ja mal überlegen, wenn Jesus jetzt vor mir stünde oder vor dir und mich fragen würde, willst du gesund werden? Kann ja jeder für sich überlegen. Willst du mich ranlassen an deine Verletzungen? Willst du, dass ich dich heile? Willst du das? Willst du das wirklich? Was würdest du antworten? Jesus hilft. Immer. Jesus hilft. Immer. Ich weiß, solche Sätze sind gefährlich, denn sie können falsche Erwartungen wecken. Doch ich bin zutiefst davon überzeugt, Jesus lässt keinen im Stich, der sich an ihn wendet, der sich ihm anvertraut. Wie Jesus dann hilft, wie er hilft, das ist seine Sache. Den einen heilt er, dem anderen gibt er die Kraft, die Krankheit anzunehmen und die Last zu tragen. Nicht jeder, der zu Jesus kommt, wird geheilt, aber jedem wird geholfen. Und ich will eben lernen, nicht nur mit meinen Möglichkeiten zu rechnen, sondern mit Gottes Möglichkeiten. Gottes Kraft ist größer als meine. Gott kann Heilung schenken. Gott kann auch die Kraft geben, mit Einschränkungen und Grenzen zu leben. Und so können wir beten mit den Worten des Propheten Jeremia. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen.